herzlich willkommen zum freien Podcast von Spielvertiefung, der ja alle zwei Wochen gratis mit wechselnden Gästen erscheint. Ich heiße Jörg Leubel, bin freier Journalist und biete mit Spielvertiefung seit November 2021 ein unabhängiges Magazin an, in dem die Kultur und nicht der Klick relevant ist. Dabei geht es thematisch nicht nur um Videospiele, sondern auch um Brettspiele, um Comics und Literatur, denn sie alle sind manchmal auf sehr schöne Art miteinander verwoben. Ich arbeite komplett alleine und verzichte auf Werbung, auf Kooperation sowie über KI erstellte Inhalte. Daher ist diese Alternative zum Reichweitenjournalismus nur dank der Unterstützer über Steady möglich. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr auch an Bord kommt und mir dabei helft, dieses Magazin weiter zu etablieren. Mit einem Abo bekommt ihr on top natürlich noch einiges mehr. Neben der wöchentlichen Flaschenpost gehören dazu exklusive Vorschauen, Rezensionen, Breitseiten und Vertiefungen in Text sowie Audioform. Herzlich willkommen beim Podcast von Spielvertiefung.de. Hier geht es ja nicht selten auch um Videospiele und die Entwicklung dahinter. Daher freue ich mich, dass ich heute den Jörg Friedrich zu Gast habe, der kürzlich The Darkest Files herausgebracht hat. Hallo.
Ja, hallo. Ich freue mich, dass ich hier sein darf.
Ja, und ich freue mich auch deshalb, weil wir uns tatsächlich in all den Jahren, die wir eigentlich fast parallel in dieser Spielebranche verbracht haben, denn ich bin Jahrgang 73, du bist Jahrgang 76, noch nie persönlich getroffen haben.
Ja, verrückt eigentlich, ne, dass das überhaupt möglich ist in dieser kleinen deutschen Blase.
Ja, dabei haben wir in der Redaktion damals natürlich des Öfteren auch über die Firma gesprochen, bei der du sehr lange aktiv warst, bevor du Paint Bucket Games gegründet hast, zusammen mit dem Sebastian Schulze. Und da warst du nämlich bei Jager Development ebenfalls in Berlin, ne?
Ja, genau, das ist richtig.
Bevor wir uns so ein bisschen heranrobben an dein aktuelles Spiel, das übrigens mein Spiel des Monats März geworden ist, also The Darkest Files, ein investigatives Adventure, da gehen wir noch näher drauf ein, schauen wir doch mal ein bisschen zurück auf diese Zeit. Wie bist du eigentlich dazu gekommen, in diese Branche der Spieleentwicklung einzusteigen?
Also ich bin ein halber Quereinsteiger. Ich habe eigentlich was ganz anderes gemacht. Ich habe eine Zeit lang, nach dem Abi Reisekaufmann gelernt und habe dann am Flughafen gearbeitet, weil meine andere Leidenschaft neben Computerspielentwickeln war Reisen. Und habe im Flughafen gearbeitet und habe dann aber immer in der saure Gurkenzeit im Winter, wenn es nichts zu tun war, schon angefangen zu modden. Zum Teil auf meinen Arbeitsrechnern. Mods gemacht für, ja, womit man halt damals so anfing, Ende der 90er, also so Counter-Strike, StarCraft, solche Sachen. Vor allem aber gerne so geskriptet Spiele geskriptet, StarCraft und dann später Neverwinter Night 1 und habe irgendwann gemerkt, okay, also erstens macht mir das total Spaß und zweitens scheine ich nicht so ganz schlecht darin zu sein, weil ich die Sachen dann auch hochgeladen und habe dann super gutes Feedback bekommen und habe dann beschlossen, doch nochmal den Beruf zu wechseln und bin dann nach Berlin. Damals gab es noch keinerlei Studiengänge für irgendwie Games-Entwicklung, aber es gab damals schon die Games Academy in Berlin. Da bin ich hin, Privatschule, für 2 Jahre und habe Game-Programmierer gelernt. So nannte sich der Kurs, war der erste 2-jährige Kurs, weil ich dachte, Game-Design kann ich ja schon, aber Programmieren kann ich noch nicht. Und habe dort die Ausbildung beendet und habe dann aber gemerkt, ich kann gar nicht so gut programmieren und das liegt mir auch nicht so und es ist jetzt nicht mein, nicht da, wo meine Leidenschaft ist und habe dann eigentlich direkt danach von der Schule weg meinen ersten Job bekommen bei Spellbound, hieß die Firma, und habe dort an Desperados 2 gearbeitet. Das war der erste Titel, an dem ich mitgewirkt habe, mit Jochen Hammer als Producer. Und da als Level-Designer und dann ziemlich schnell als Lead-Level-Designer. Und das war so der Einstieg in die Branche. Und dann ging es über verschiedene deutsche Unternehmen von Spellbound zu Radon Labs. Da habe ich an Drakensang am ersten mitgearbeitet, auch als Level Designer und dann zu Jäger. So, und bei Jäger hat es mir dann gefallen. Da bin ich dann fast 10 Jahre geblieben. Und dann über einen kleinen Abstecher am Ende noch über Sandbox Interactive dann in die Unabhängigkeit des Indie-Games machen.
Meine Güte, in diesem Rückblick habe ich jetzt so viele Déjà-vus gehabt. Das ist ja unfassbar. Wir haben so viel gemeinsam eigentlich, daher wundert es mich umso mehr. Ich fange mal bei dem allerersten an, aus deinem kleinen Monolog jetzt. Das war Neverwinter Nights. Ich habe nämlich damals auch mit der Aurora Engine rumexperimentiert und mich damals riesig gefreut, dass ich da meine eigenen Abenteuer bauen kann.
Genau. Ja, und ich mich auch. Ja, das hat mich so richtig reingezogen. Also da habe ich richtig Monate reingesteckt. Dann auch gemerkt, also das, wo ich einfach gemerkt habe, okay, also das ist was, da brenne ich so für, das macht mir so einen Spaß und vor allem, das geht ja auch, da kommt ja auch am Ende was bei raus, man muss ja gar nicht unbedingt wahnsinnig gut zeichnen können oder programmieren können, um irgendwie Spiele machen zu können, sondern es gibt ja offensichtlich da auch noch einen Bereich dazwischen, in dem ich irgendwie meine Talente, die eher so im erzählen und so ein bisschen logisch zusammenstückeln der Dinge sind, liegen, auch anwenden kann. Und das war echt so ein Augenöffner. Und das war wirklich das, wo ich gesagt habe, da gibt es möglicherweise tatsächlich auch Arbeit für mich.
Ja, für alle jüngeren Zuhörer da draußen, wir befinden uns bei Neverwinter Nights im Jahr 2002. Das ist das Jahr, wo ein Splinter Cell erschien. Da war der GameCube gerade erhältlich und der GBA und die Xbox. Und das kommt natürlich von BioWare. Und das war für viele Leute, die ich auch aus der Rollenspielszene kannte, tatsächlich ein ganz großes Ding. Und wir haben auch in unserer Gruppe dann versucht, das einzusetzen. Dann gehe ich davon aus, dass du auch im Pen-and-Paper-Bereich aktiv warst als Rollenspieler?
Ja, genau. Also natürlich, also klassisch als Deutscher bin ich mit dem schwarzen Auge groß geworden. Das war das erste System, mit dem wir gespielt haben, dann nachher auch andere Sachen gespielt, aber die meiste Zeit tatsächlich war Schwarzes Auge, das, was wir gespielt haben.
Und dann hast du vorhin Spellbound erwähnt und den Jochen Hammer, den habe ich dann tatsächlich mal persönlich getroffen und ein schönes langes Gespräch geführt über ein schlechtes Spiel, was er entwickeln musste.
Ja.
Ich glaube, das hieß Arcadia, A Gothic Tale oder so.
Ja.
Also von daher, da erinnere ich mich gut daran, auch an Desperados natürlich. Und wie der Zufall es so will, ist dieses Genre der Echtzeittaktik, das ja mal von dem ersten Kommandos und einem spanischen Studio begründet wurde, gerade wieder einigermaßen aktuell, denn Kommandos kehrt ja zurück mit einem neuen Teil. Den spiele ich gerade. Ich habe vor einer Stunde eben meinen Spielstand abgespeichert, weil ich mal wieder nicht weiterkam. Und was mir da so durch den Kopf ging, war, dass es eigentlich immer deutsche Studios waren. Du hast Spellbound erwähnt, dann gab es ja Mimimi Games. Und jetzt ist es ein Studio aus Darmstadt, das für Calypso Kommandos macht. Das scheint so ein Fable zu sein, entweder für die deutschen Spieler oder auch in der Entwicklerszene, dass man diese Echtzeittaktik, also dieses Schleichen und so weiter und Kommandotrupps, da haben wir scheinbar ein Fable für.
Scheint so zu sein, ja.
Und damit nähern wir uns ja auch schon so ein bisschen dem, ja, sag ich mal, den Genres, die du danach betreut hast in unterschiedlichen Rollen. Und bei Jaga ging es ja dann auch letztlich um den Krieg, sag ich mal. Und ich sag übrigens immer Jaga, aber eigentlich heißt es Jäger.
Bei Jaga haben wir auch immer Jaga gesagt. Also je nachdem, woher man kam, die Leute mit angelsächsischem Hintergrund haben meistens Jäger gesagt und die Deutschen haben aber alle Jaga gesagt.
Was man so ein bisschen vergisst, ist ja in der Diskussion, es gilt als deutsche Studio und Spec Ops The Line von 2012, der vielleicht prominenteste Titel, an dem du auch beteiligt warst, als meines Wissens als Lead-Level-Designer, ne?
Ja, ist richtig. Ja.
Wenn man da mal schaut auf die Seite, da werden als leitende Entwickler genannt Corey Davis, François Coulon, Walt Williams und Richard Piercy. Ja. Das klingt ja nicht ohne Grund international, das war eine Co-Produktion, ne?
Ja, und das war, ja, also klar, ne, das war ja gemeinsam mit 2K Games als Publisher und die waren auch sehr eng involviert. Die haben die Leute kamen direkt von 2K, also François Coulon als Producer war direkt von 2K und Walt Williams, einer der Autoren auch. Aber es war einfach auch ein sehr internationales Team. Also ich glaube, wir waren zwischenzeitlich mal Leute aus 40 unterschiedlichen Ländern. Und das war auch das Coole bei Jaga. Das hat mir immer gut gefallen, dass es eben nicht so ein rein deutsches Team war, sondern immer sehr gemischt.
2012 erschien dann Spec Ops The Line, Third-Person-Action-Spiel, sage ich jetzt mal ganz allgemein, das so in den Bereich Military-Shooter ging, aber einen ganz ungewöhnlichen Ansatz hatte. Und da gibt es ein Zitat von dir, das ich, glaube ich, in der Zeit gefunden habe, so ein bisschen rumging, da sagtest du, der Spieler soll sich schlecht fühlen. Denn es ging natürlich um das Grauen des Krieges und das ist vielleicht so die erste einleitende, ich will nicht sagen Konstante, aber das gemeinsame Merkmal zu dem, was man dann auch so ein bisschen über The Darkest Files sagen kann. Wie ist denn deine Erinnerung so an die Entwicklung von Spec Ops und an diesen damals sehr ungewöhnlichen Ansatz, dass man versucht, dem Spieler eben nicht nur den Kill und die Belohnung und den Fortschritt im Level, sondern auch dieses vielleicht schlechte Gewissen zu vermitteln?
Also das war schon sehr neu und ungewöhnlich. Und man muss auch ganz ehrlich sagen, dass ich das selber zunächst sehr kritisch gesehen habe. Also Spec Ops hat eine relativ lange Entwicklungszeit hinter sich und das hat den Weg begonnen eigentlich als ein sehr viel, sehr viel konservativerer Projekt. Also es sollte einfach, alle hatten damals Military Shooter, es gab Call of Duty, es gab Medal of Honor und 2K von, also 2K EA und Activision, und 2K hat gesagt, wir brauchen auch einen Military Shooter und wir haben hier noch diese Marke rumliegen, die haben wir irgendwann mal gekauft von Spec Ops, da gab es ja schon Spiele vorher, und die wollen wir jetzt wiederbeleben, baut mal was dazu. Und im Laufe der Entwicklung, relativ früh schon, kam dann aber, hat dann 2K selbst sich entdeckt als der Publisher, der die Spiele mit den tollen Stories macht. Das war nach dem Erfolg von Bioshock. Und kam dann zu uns, also zu uns als Team. Wir hatten schon angefangen und vorher hieß es nämlich immer, ihr müsst hier mit einer Liga spielen mit Call of Duty und mit Medal of Honor und ihr müsst alles auf Multiplayer setzen und das ist überhaupt das Wichtigste, denn das ist die Zukunft. Singleplayer interessiert keinen und dann, wie das manchmal so ist, dann wurde irgendwo der Producer ausgetauscht und dann war Bioshock so erfolgreich und dann kamen sie dann und gesagt, so, nee, alles anders. wir machen ungewöhnliche Spiele mit tiefen Stories. Lasst euch dazu mal was einfallen. Und es gab eben einen Game Designer damals mit im Team, der Senec, der schon lange schwanger war mit der Idee, ein Apocalypse Now Computerspiel zu machen. Also das, was Apocalypse Now oder Heart of Darkness für Film und Literatur sind, nämlich diese Reise ins Inneren und die Grauen des Krieges oder bei Heart of Darkness ja eher der Grauen der Kolonialzeit, aber in diese menschlichen Abgründe hinabzusteigen in Form eines Shooters und in Form eines Military-Shooters. Und das wurde dann gepitcht wiederum an 2K und man ist mal schwer zu sagen, wer dann wie, wo, welche Idee genau hatte, aber es reifte dann eben, dass das die Art von Game ist, die wir machen würden. Und da gab es dann auch diese Creative Guideline. Der Satz stammt also nicht von mir. Ich glaube, den hat damals der Greg Gobi, der einer der Creative und gleichzeitig Vizepräsident von 2K geformt, der dann gesagt hat, so, we gonna make the player feel bad. Also der Spieler soll sich schlecht fühlen, wenn er das spielt. Und das war sehr revolutioniert zu einem Zeitpunkt und das war auch was auch im Team nicht ohne Widerstände ging, inklusive mir, weil wir alle gesagt haben, was ist denn das für ein Quatsch? Wer will denn sowas? Wer will denn ein Spiel machen, in dem man sich schlecht fühlt? Das kann nicht funktionieren, das sollten wir nicht tun. Und haben es dann aber eben trotzdem versucht irgendwie mit dieser Mischung aus, ich habe ein Standard-Shooter-Gameplay, ich habe aber immer wieder Entscheidungen und Folgen und Konsequenzen meiner Handlungen, die vielleicht hoffentlich, wenn es uns gelingt, die vierte Wand durchbrechen und die den Mensch auf der anderen Seite des Bildschirms erreichen und dort Gefühle auslösen, die Computerspiele eher selten auslösen. Und kaum 5 Jahre später schon konnten wir es veröffentlichen und es hat zumindest bei vielen dann auch tatsächlich funktioniert. Und es hat auf jeden Fall meine Sicht auf Computerspiele und auf das, was man tun kann mit Computerspielen, was mit Computerspielen möglich ist, stark verändert und erweitert.
Ich denke auch, das war ein sehr relevantes Spiel, gerade weil es zu einer Zeit erschien, als, sage ich mal, der Hurra-Patriotismus von Call of Duty, die einseitige Darstellung von Krieg, von Gut und Böse, all das hat auch dafür gesorgt, dass ich mich als Spielekritiker immer weniger identifizieren konnte mit dem, was da eigentlich als Shooter verkauft wird. Dann gab es Spiele, du hast einen Bioshock genannt, die versucht haben, dem Ganzen auch so eine erzählerische Tiefe oder auch die Möglichkeit des Reflektierens zu verleihen. Und ich würde da auch Metal Gear Solid hinzuzählen.
Ja.
Denn der Hideo Kojima ist mit diesen Themen als einer der ganz wenigen in diesem AAA-Bereich auch sehr differenziert umgegangen, was mich immer gefreut hat. Sowas habe ich lange vermisst. Und dann kommt das Jahr 2012 und aus Deutschland kommt Spec Ops The Line, das bewusst meines Wissens nicht als Ego-Shooter eben aus der First-Person-Perspektive, sondern aus der Schultersicht dargestellt wurde, um auch, sage ich mal, dem Spieler eher die Rolle des Beobachters zu verleihen, ne?
Ja, also inwieweit die Perspektive da tatsächlich bewusst gewählt wurde, weiß ich nicht mehr. Mhm. Ich glaube, die stand aus vielen Gründen schon fest. Es hat halt dann, manchmal passen die Dinge dann ja einfach gut zusammen, ne? Manchmal fallen dann die Puzzleteile so, dass es als Gesamtbild funktioniert.
Bis dato gab es halt in diesem Shooter-Bereich nur sehr hanebüchende Versuche, so etwas wie ein Reflektieren auszulösen. 3 Jahre bevor Spec Ops The Line erschien, gab es die unsägliche Flughafenszene von Call of Duty Modern Warfare 2, wo der Spieler aktiv an diesem Massaker beteiligt war. Da gab es dann zahlreiche Meldungen. Das wurde sogar in den USA diskutiert, die eigentlich relativ stumpf waren bis dato, was das anging. Und ein gewisser Donald Trump wollte diese Szene auch nutzen, um das Böse innerhalb des Videospieldesigns letztlich zu demonstrieren. Leider, leider, leider muss man sagen, dass das wirklich eine schlimme, plumpe Szene war.
Ja.
Ich weiß nicht, wie du das empfunden hast.
Ja. Wir haben die damals angeguckt und also für uns war es sozusagen auch ein mahnendes Beispiel, was wir nicht sein wollten. Also, weil wir den Eindruck hatten bei der Szene, wir haben die empfunden als, die ist kontrovers um der Kontroverse willen. Die will aufregen, die will, dass alle darüber sprechen und das schlimm finden und die liefert aber keinerlei Kontext, keinerlei Tiefe, keinerlei Reflexion und das war für uns etwas, wo wir gesagt haben, und so wollen wir es nicht machen. Wir wollen es anders machen. Wir wollen, dass da immer ein Kontext ist, dass man die Menschen auch nicht damit alleine lässt, sondern dass man sie auch dann nochmal anspricht, sozusagen, also die Menschen im Sinne von die Spielerinnen und Spieler, nochmal anspricht und sagt, was hast du denn da gerade erlebt, was ist denn da gerade passiert? Und nicht nur Grauen und Gore und Brutalität gegen Zivilisten um der Brutalität willen. Und weil so kam uns die Szene vor.
Ja, jetzt ist im Nachhinein diskutiert worden, dass auch innerhalb des Teams von Infinity Ward durchaus Kontroversen an der Tagesordnung waren, dass man nicht von Anfang an in diese Richtung gehen wollte, aber dass sich dann ähnlich vielleicht wie bei euch jemand dazu entschieden hat oder dass dann entschieden worden ist, dass man das genau so darstellt, so unreflektiert. Und Spec Ops The Line merkt man, finde ich, auch so ein bisschen an, dass es im Team diese zwei Richtungen gab oder dass es zunächst die Vorgabe gab, hey Leute, macht einfach einen fucking Military-Shooter, der sich so erfolgreich verkauft wie Call of Duty. Und dass dann im Laufe der Entwicklung die Idee kam, auch eben durch den Publisher vielleicht inspiriert, hey, wir wollen aber tiefe Stories machen, verbindet das mal eben schnell. Würdest du sagen, dass im Nachhinein, wenn das Konzept von Anfang an so klar gewesen wäre, dass das dann auch in eine andere Spieldesign-Richtung noch gegangen wäre?
Ich glaube schon, wir hätten einfach mehr Zeit gehabt dafür. Mhm. Aber es ist immer so schwer zu sagen, ne, im Nachhinein, weil also so klar die Vision ja auch gar nicht war. Ne? Also man hat halt, oder beziehungsweise also die Vision im Sinne von, wir wollen ein Spiel machen, das eben mal auch negative Emotionen hervorruft und das nicht eben nur diesen Hurra-Patriotismus und das dich nicht einfach nur gut fühlen lässt fürs Töten, das war sehr früh klar, aber wie man da hinkommt, das war ja überhaupt nicht klar. Und das funktioniert nach meiner Erfahrung dann eben auch oft nur über Reibung, über Ausprobieren, über auch in die falsche Richtung laufen und dann wieder korrigieren. Und ja, also es ist schwer zu sagen, es wäre sicher anders verlaufen, wenn man das von Anfang an gehabt hätte. Gleichzeitig denke ich aber auch wiederum, dass es, damit es funktioniert, müssen zum Beispiel auch die Mechaniken gut sein. Und vielleicht, es hätte ja auch dazu führen können, wenn man von Anfang an gesagt hätte, ja, aber wir wollen ja, dass du dich schlecht fühlst, dass man die bestimmte Mechaniken vernachlässigt hätte oder gar nicht so poliert hätte, die aber auch notwendig sind, damit Leute das überhaupt bis zum Ende spielen. So.
Mhm. No. Ja. Jetzt habe ich vorhin gesagt, dass Spec Ops The Line für mich eines der kulturell relevanten Spiele ist, weil man darüber diskutiert hat, weil man über andere Elemente in der Regie auch endlich mal sprechen konnte. Gleichzeitig bedeutet das nicht immer, dass sowas erfolgreich wird, denn die internationale Resonanz, die war, würde ich sagen, solide bis gut, aber das Spiel selbst hat sich jetzt nicht so verkauft, dass wir heute mit einem Jörg Friedrich über die Spec Ops The Line Serie sprechen, sondern über sein eigenes Studio und ganz andere Spiele. Würdest du sagen, das war so ein bisschen auch der Fluch der Zeit, dass Spec Ops ein Tick zu früh war?
Ja, also ich glaube, es kamen ganz viele Sachen zusammen. Vielleicht war es zu früh, wobei eigentlich die Zeit reif war. Es gab mehr Spiele in der Zeit, die Ähnliches versucht haben, wenn vielleicht auch nicht im Military-Shooter-Bereich, aber also auch vielleicht in ganz anderen Genres und vielleicht auch in anderen Größen. Aber ich denke zum Beispiel an die Telltale-Games, die dann zu der Zeit kamen, die Walking Dead, in dem eben solche moralischen Entscheidungen aufkamen, die wir ja auch hatten im Spiel. Also das lag so ein bisschen in der Luft. Ich denke, es haben mehrere Faktoren reingespielt. Spielt, warum das Spiel vielleicht auch nicht so erfolgreich war. Das war zum Beispiel am Ende eines Konsolenzyklus. Also das kam ja noch für die 360 und die PS3 raus im Jahr 2012. Und im Jahr 2013 kamen dann die Xbox One und PS4 bereits raus. Ich denke, eines der Probleme, die das Spiel zumindest zu Anfang hatte, weil es ist ja danach durchaus hat sich sehr lange verkauft. Ich glaube auch, dass die Aussage, es sei finanziell nicht so erfolgreich gewesen, gar nicht mehr zutrifft, weil es hat sich meines Wissens eben einfach sehr, sehr lange verkauft und war so eine Art Geheimtipp auch. Als es eben direkt rauskam, da haben viele Leute dieses Versprechen, das es gemacht hat, nämlich ja, das sieht aus wie ein Military Shooter, aber es ist wirklich was anderes. Das haben viele nicht geglaubt. Und das hat man auch in so frühen Reviews zum Teil gesehen. Also ich unterstelle heute manchen frühen Reviewern, dass sie es nicht sehr weit gespielt haben, sondern dass sie halt so den Anfang gespielt haben, der ja auch bewusst so gestaltet war, dass man das Gefühl hat, ich spiele einen ganz stinknormalen Military Shooter. Ich bin irgendwo in der Wüste mit meinen amerikanischen Soldaten und da kommen Leute, die sprechen eine andere Sprache und schießen auf mich. Und ich schieße zurück. Und erst so ab der Mitte des Spiels wird es ja langsam anders. So, und das hat man in den Reviews zum Teil angemerkt, dass die halt gesagt haben, naja, das ist halt jetzt noch so ein Military Shooter und das ist halt so mittelgut. So.
Ja, man musste dem Spiel auf jeden Fall seine Zeit geben. Und das war vielleicht auch der Nachteil auf technischer Ebene, sage ich mal, oder dramaturgischer, dass man, bis man zu diesem Punkt kam, wo all diese Momente des Reflektierens oder auch die inneren Konflikte, wo die wirklich spürbar wurden. Bis dahin verglich man das Ganze natürlich mit den gewöhnlichen Shootern in erster Linie, die allerdings auf der grafischen Ebene, um das jetzt mal ganz oberflächlich runterzubrechen, noch besser waren. Und die man so vor Augen hatte. Aber ich möchte jetzt auch gar nicht zu sehr über Spec Ops sprechen. Vielleicht zum Abschluss noch etwas. Jaga ist jetzt Teil von Tencent, ist immer noch als Studio aktiv, immer noch in Berlin, also da, wo du auch zu Hause bist und wo Paint Bucket Games seinen Sitz hat. Hast du denn da noch Kontakt und wie siehst du denn den aktuellen Status dieses Studios?
Also ich habe immer noch Kontakt zu Jaga. Ich mag die Leute auch, bin da auch nicht im Streit gegangen, sondern da gab es einfach nachher Turbulenzen mit Dead Island 2 und ich hätte da auch bleiben können, aber ich habe dann gesagt, ich möchte jetzt irgendwie nach fast 10 Jahren mal was Neues probieren. Und Ich kenne da immer noch Leute, es sind nicht mehr sehr viele da von denen, die ich von damals kenne. Es ist halt auch so ein Studio, wo die Leute kommen für ein Projekt und dann gehen sie zum Teil wieder und dann gibt es halt so einen Kern. Aber die sind natürlich anders. Also man hätte es, also ich habe mir damals gewünscht und ich glaube einige im Team, dass Spec Ops sozusagen der Beginn von etwas ist und Jäger weiter in diese Richtung geht. Also dass dieses Eruieren, was kann man mit Computerspielen machen, gerade auch auf narrativer Ebene, das und dieses Progressive, dass es da weitergeht in diese Richtung. Und in die, muss man ganz klar sagen, ging es dann ja nicht weiter. Einfach auch, weil der Markt, wenn man so will, für AAA-Studios, insbesondere für so nicht so große, da keine Experimente zugelassen hat in der Zeit, so 2012 bis 2015, war ja dann auch die Zeit, war ja schon mal so eine Zeit des Studiosterbens, nicht so schlimm wie heute, aber schon auch. Und wo sich sehr viel Richtung Free-to-Play bewegt hat und sehr viel weg vom Singleplayer. Und man hat da das Gefühl, dass eben in diesem größeren Bereich sowas nicht mehr möglich ist. Und Jager hat sich dann eben in den Bereich weiterentwickelt, mit dem sie auch dieses Team halten können. Und das finde ich auch okay. Das ist dann eine Entscheidung, die hätte ich vielleicht an ihrer Stelle auch so getroffen. Aber für mich persönlich war es dann eben so, dass ich gesagt habe, okay, ich will neue Dinge ausprobieren. Das kann ich, glaube ich, eher als Indie.
So ganz neu ist es dann doch nicht. Zwar bewegst du dich mit Paint Bucket Games und deinen Spielprojekten in anderen Genres, oft so Richtung Adventure und Co. Und natürlich ist das Ganze nicht mehr irgendwie auf dem Niveau von AAA oder hat auch nicht diesen Anspruch. Aber wenn man so möchte, trägst du ja diese Fackel der gesellschaftlichen Relevanz weiter, die damals von Spec Ops The Line so ein bisschen entzündet worden ist, ne?
Das ist so, ja.
Denn das ist, wenn ich das richtig gelesen habe, ist das ein Ziel von Paint Bucket Games, 2018 gegründet, eben Spiele zu entwickeln, über die man im weitesten Sinne jetzt etwas länger nachdenkt, die eine gewisse Bedeutung haben.
Ja, das war die Idee und das ist sie immer noch, genau.
Dann erschien 2020 Through the Darkest of Times bei euch. Das war auch eine Premiere für die neue Sozialadäquanzklausel. Die galt ja, weiß ich gar nicht, ab 2018 oder sowas. Und die beinhaltet ja, dass man zum Beispiel verfassungsfeindliche Symbole wie das Hakenkreuz oder Gesten wie den Hitlergruß durchaus in Spielen verwenden kann, falls diese eben nicht offensichtlich zu Propagandazwecken, sondern eben zur Unterstreichung eines Themas für die Story, für die Vertiefung relevant sind. Und du hast in einem Interview sehr schön beschrieben, wie wichtig das durchaus war, auch für Through the Darkest of Times. Da geht's ja um eine Widerstandsgruppe in Berlin der Nazizeit, ne?
Genau.
Und da hattet ihr zuerst gar nicht die Möglichkeit, die Symbole, die Gesten und alles und so weiter abzubilden. Und wie das dann eben deutsche Tradition war, hat man versucht, entweder Symbole wegzulassen, zu ersetzen. Aber das führte zu Schwierigkeiten im Spieldesign, ne?
Ja, das ist ja, also das kann man mal machen, wenn man einen Shooter macht und dann, wenn die Gegner dann irgendein Symbol nicht auf der Uniform haben, das sie normalerweise hätten, dann ist das, glaube ich, nicht so relevant. Aber wenn es in dem ganzen Spiel eigentlich darum geht, dass die Nazis die Macht übernommen haben und die Gesellschaft verändern und du darunter leidest, dann, und es soll einigermaßen historisch plausibel sein, dann gerät man ständig an Grenzen und man hat ständig eine Schere im Kopf und muss ständig überlegen, okay, jetzt haben die hier aber Bücher verbrannt und wer hat die Bücher verbrannt und was haben die dabei gesagt und wie stelle ich das dar, ohne mit dem ohne gegen den 86a, also das Zeigen von verfassungsfeindlichen Symbolen, zu verstoßen. So. Und das war wirklich sehr anstrengend, so zu entwickeln.
Und während der Entwicklung kam dann dieses Gesetz, ne?
Ja, also die Änderung sozusagen. Mhm. Also eigentlich ist es keine Gesetzesänderung, sondern eigentlich hat die USK ihre Richtlinien geändert. Die USK hatte vorher, also die USK ist die Agentur für Altersfreigaben für Computerspiele, Freiwillige, fällt mir gerade der volle Begriff nicht ein, aber die hatten vorher eben einfach eine Klausel in ihren Richtlinien, die besagte, wenn ein Spiel verfassungsfeindliche Symbole enthält, dann nehmen sie es nicht zur Prüfung an. Punkt. Mehr stand da nicht. Und diese Klausel wurde mit in Absprache damals mit dem Familienministerium und diversen Beteiligten weggelassen. Und dadurch können jetzt Spiele mit verfassungsfeindlichen Symbolen zur Prüfung eingereicht werden. Das heißt immer noch nicht, dass sie durchgewunken werden, sondern sie werden zur Prüfung eingereicht und dann prüft die USK, ob trotz der Tatsache, dass da verfassungsfeindliche Symbole drin sind, das Spiel eine Altersfreigabe erhalten kann. Und diese Altersfreigabe ist halt notwendig, sonst kannst du das Spiel in Deutschland nicht offen zeigen, nicht verkaufen, all diese Dinge.
Für mich als Kritiker war das über die Jahre hinweg auch immer entweder nervig oder auch einfach aus kulturhistorischer Sicht nicht akzeptabel. Zwar verständlich irgendwie, aber doch nicht akzeptabel, dass man so unreif damit umgeht und Leuten, die in der, ja, die sich künstlerisch ausdrücken wollen, die was erzählen wollen, die und gerade exklusiv im Spieldesign dann diese Möglichkeit nimmt, die Zeit dann eben auch so authentisch wie möglich darzustellen, weil das hat man dem Film und den TV-Serien und so weiter ja schon zugesprochen. Nur das Spiel, dem merkte man noch an, dass es als junges Medium immer noch so ein bisschen im Abseits stand. Deswegen hat mich das gefreut, dass diese Sozialadäquanzklausel endlich in Kraft trat und dass man jetzt in dem Sinne das komplette Bild bekommt, das man sonst als internationaler Spieler ja auch kannte, ne? Also von Spielen, ja, von Indiana Jones bis Call of Duty. Und jetzt habt ihr mit Through the Darkest of Times im Grunde schon 2020 diese erste klare Duftmarke gesetzt und seid da auch am Ball geblieben. Also das ist schon etwas, wo man eine Konstanz erkennt, denn 2022 erschien Beholder 3. Da ging es um den Überwachungsstaat in der DDR. Und meines Wissens habt ihr da sogar eine Auszeichnung bekommen als Serious Game, ne?
Ja, für beides. Also Through the Darkest of Times hat den auch schon gewonnen, war auch bestes Serious Game beim DCP und Beholder 3 auch nochmal. Ja.
Aber seid ihr damit eigentlich glücklich gewesen mit dieser Schublade?
Ja, also ich hadere mit dem Begriff, aus ganz vielen Gründen. Also grundsätzlich habe ich überhaupt nichts gegen Serious Games. Eigentlich, so wie ich den Begriff mal kannte, sind das ja eigentlich aber Bildungsspiele. So sehen wir uns nicht. Wir ordnen uns selber nicht als Bildungsspiele ein, sondern wir wollen Spiele sein, die für untererzählte Geschichten, so sage ich es immer, untererzählte Geschichten in angemessener Form erzählen. Also es gab einfach, als wir 2017 angefangen haben, Through the Darkest of Times zu entwickeln, gab es einfach nur sehr wenige Spiele über die Zeit des Nationalsozialismus, die eine zivile Perspektive gezeigt haben und die sich dem Thema angemessen genähert haben und die keine Bildungsspiele waren. Und wir wollten eben auch kein Bildungsspiel machen. Und das sollte Through the Darkest of Times sein, es sollte trotz allem eben ein Game sein, auch wenn es sich diesem Thema annähert. Und deswegen tun wir uns manchmal schwer mit diesem Begriff Serious Game, der dann eben oft auf alles gepappt wird, was irgendwie kritische Themen behandelt, so, und gar nicht nur auf Bildungsspiele gemünzt ist, aber natürlich wehrt man sich nicht gegen so einen Preis. So, das ist klar. Und es gibt halt auch Überlappungen. Also ich würde unsere eigenen Games, also jetzt unsere eigenen, heißt jetzt The Darkest of Times und Beholder 3 und The Darkest Files nicht notwendigerweise als Serious Games einordnen. Aber wir machen durchaus auch Serious Games für zum Beispiel Gedenkstätten oder Institutionen wie das NS-Doku-Zentrum.
Ja, ich hatte ja kürzlich den Markus Bassermann von der Hamburger Gedenkstätte Bullenhuser Damm zu Gast. Das ist ja auch ein Historiker. Mit ihm habe ich auch über diese Genre-Differenzierung gesprochen. Und ihr habt ja zusammen mit denen das Digital Remembrance Game, die Kinder vom Bullenhuser Damm, designt. Das wird speziell für den Unterricht ab der 7. Klasse eingesetzt, aber auch da war es ihm wichtig zu sagen, dass das eben jetzt kein Lernspiel ist in dem Sinne, sondern eben ein Beitrag zur Erinnerungskultur, ein spielbarer Beitrag. Daran erkennt man ja schon an dieser Differenzierung und dass es den Leuten auch wichtig ist, dass sich da viel getan hat. Also mittlerweile gibt es, wie selbstverständlich, Videospiele für Schulen oder für bestimmte Klassen, für bestimmte Altersgruppen. Das ist in der Zeit, als ich gezockt habe in den 80ern, 90ern, war das undenkbar. Und ich meine auch in unserer Zeit, also als wir beide, du bei Jager zum Beispiel oder ich bei 4Players, als wir da aktiv waren, da war sowas auch überhaupt nicht Usus.
Ja, das kommt jetzt so langsam. Genau, da ist jetzt Bewegung drin. Und das ist ja auch gut. Also das ist ja einfach auch ein super Medium, soll man benutzen, und zwar in allen Facetten. Also ich finde, alles hat seine Berechtigung. Also Bildungsspiele haben ihre Berechtigung. Es haben Spiele, die einen Beitrag zur Erinnerungskultur sein wollen, haben ihre Berechtigung. Und Spiele, die einfach ernste Themen behandeln, aber dabei Spiele bleiben wollen, vor allem haben auch ihren Platz. Und alles kann auch in der Schule benutzt werden. Das können auch meiner Meinung nach, sind auch Spiele wie Assassin's Creed oder so oder Minecraft hervorragend geeignet, um in der Schule benutzt zu werden. Also die gar nicht so dezidiert in diese Richtung gehen, aber sie können da trotzdem benutzt werden, um Game-Based Learning zu machen, weil why not?
Ich finde auch, es gibt verschiedene Einfallstore und gerade digitale Abenteuer, egal welcher Art, können helfen. Selbst wenn sie ein komplett verzerrtes Bild darstellen, kann genau das der Grund sein, eine Diskussion zu starten. Oder wenn es da nur um eine oberflächliche Sache geht, Stichwort Age of Empires oder Rome Total War, da spielt man den Krieg, aber nichtsdestotrotz interessiert das vielleicht dann den einen oder anderen darüber hinaus. Und von daher gebe ich dir da recht, dass man die auf vielfältige Art im Unterricht einsetzen kann. Jetzt habe ich vorhin extra nach Serious Game gefragt, denn ich hatte schon das Gefühl, dass diese politische Bildung, dass die dann im Feuilleton gern gesehen wird und dass Spiele da auch gerne besprochen werden, die über den reinen Spaß hinaus, sage ich jetzt mal, etwas erzählen wollen, die eine Bedeutung haben. Und dass dann allerdings in manchen Artikeln das Spieldesign an sich eher in den Hintergrund trat, dass die Botschaft wichtiger war als die Spielmechanik, so ein bisschen. Und ich glaube, für Entwickler wie euch, für Independent-Entwickler, die ja eigentlich schon in erster Linie mit ihren Adventures unterhalten wollen, kann das manchmal so ein bisschen in eine problematische Richtung gehen. Und jetzt nähern wir uns langsam The Darkest Files. Das hat mich nämlich auch überrascht, denn ich hatte schon vermutet oder ich hatte so eine gewisse Skepsis, dass die, sag ich mal, die Botschaft, die politische Bildung dahinter relevanter ist als die Atmosphäre des Spiels. Und was mich an The Darkest Files dann überrascht hat, war dann tatsächlich, dass es euch gelungen ist, finde ich, zum ersten Mal auf eine sehr reife Art, also ich finde, man erkennt absolut eine Entwicklung von Through the Darkest of Times über Beholder 3 jetzt zu diesem The Darkest Files. Also diese Atmosphäre des Adventures ist wirklich also es ist eine positive Entwicklung und die war wirklich gut, die hat mich gepackt. Da wollte ich dich fragen, ob das auch von Anfang an euer Ziel war, also so eine Art Learning oder vielleicht auch ein Reifeprozess, dass ihr jetzt bei diesem investigativen Adventure auch eine andere situative Stimmung erschaffen wollt.
Also klar lernt man dazu. Also das ist auf alle Fälle so. Und es ist ganz sicher so zum Beispiel, dass bei Through the Darkest of Times wir ja selbst große, noch sehr unsicher waren, wie wir mit dem Thema umgehen sollen. Also man muss ja einfach sehen, dass wir damals wenig Role Models hatten. Also wir hatten wenig andere Spiele, die wir uns angucken konnten, wo wir sagen konnten, ah ja, so geht man also mit dem Nationalsozialismus und dem Holocaust in angemessener Form um und macht irgendwie trotzdem ein unterhaltsames Spiel. Da gab's nicht viel. Und das heißt, und wir hatten natürlich auch großen Respekt davor, das nicht zu trivialisieren. Ne? Also Leute nicht zu verletzen. Also Angehörige, Nachfahren, Überlebende. Wir wollten eben niemandem das Gefühl geben, ah ja, jetzt kommen diese Computerspielentwickler, denen ist alles egal. Die machen da jetzt irgendwie ein Fun Game draus und deswegen waren wir zum Teil da eben sehr, sehr vorsichtig. Und das hat uns viel Zeit gekostet auch. Und das war sicher Zeit, die man vielleicht ansonsten in Gameplay und Loops und Varianz und so gesteckt hätte und auch in Polish. Und das sehe ich ganz nüchtern, das merkt man zu Darkest of Times auch an. Und dementsprechend waren eben die Kritiken oft auch so, ja, das ist voll wichtig, aber es ist, ob es so richtig gut ist, ist es eigentlich nicht. So. Und das schmerzt natürlich, aber ich konnte es trotzdem auch nachvollziehen. Und bei The Darkest Files konnten wir eben aber auf diesen Erfahrungen aufbauen und hatten auch ein anderes Selbstbewusstsein. Wir haben einfach, weil wir einfach jetzt wussten, okay, grundsätzlich haben wir das jetzt schon mal gemacht und wir wissen ungefähr, was geht und was nicht geht. Und wir haben auch ein anderes Standing, wenn wir jetzt auf Institutionen zugehen zum Beispiel und sagen, hier, wir machen hier diese, oder auch Historiker und sagen, hier, wir machen hier dieses Spiel, wie findet ihr das? Gebt uns mal Feedback, was habt ihr noch für Bedenken oder Einwände, dann können wir damit anders umgehen. Also da bei So Darkest of Times haben wir vielleicht eher dann schnell gesagt, wenn uns jemand was kritisiert hat, dann haben wir gesagt, oh Gott, dann passen wir das schnell an. Und bei The Darkest Files sind wir eher mal den Weg gegangen und haben gesagt, ja, okay, haben wir jetzt gehört. Wir denken aber trotzdem, dass es für das Spiel besser ist und damit am Ende auch dem Thema mehr nützt, wenn wir das jetzt vielleicht so machen, wie wir denken. Und das, denke ich, spiegelt sich da wieder. Und wir haben aber trotzdem lange dafür gebraucht. Und das hat auch einfach, wir haben halt auch ein viel größeres Team. Man muss immer sehen, Through the Darkest of Times war lange ein Zwei-Personen-Projekt. Da ist erst im letzten Jahr kamen da wirklich nochmal zwei Leute dazu. Während The Darkest Files halt von Anfang an mit einem Team von über 10 Leuten gemacht wurde. Und ja, das einfach auch dann mehr Erfahrung hatte.
Ja, und das geht halt über die Darstellung von Recherche und Büroraum und Aktenwühlerei hinaus. Um das vielleicht ein bisschen plausibler zu erläutern, was ich mit der Atmosphäre meinte, bevor ich vielleicht mal darauf eingehe, was es da eigentlich geht. Klar, meine Zuhörer kennen jetzt vielleicht die Kurzkritik aus der Breitseite, in der das mein Spiel des Monats wurde. Aber die Atmosphäre, um das vielleicht nochmal herauszugreifen, speist sich halt daraus, dass bei der Inszenierung innerhalb dieser Büroräume, die man in Ego-Sicht erkundet, dass es da eben auch um Alltägliches geht. Also da entsteht über direkte Anfragen der Sekretärin plötzliches Telefonklingeln, Getratsch in der Küche. Dann gibt's unliebsame Arbeitskollegen und Kleinigkeiten wie eine Katze im Flur, fahrende Autos, wenn man aus dem Fenster schaut. So entsteht eine gefühlte Lebendigkeit über erlebte Hektik und Konflikte im Berufsalltag. Also man schlüpft da in die Rolle der jungen Staatsanwältin Esther Katz, die alte Fälle neu aufrollt. Und dieses Adventure entführt einen im Grunde, wenn man so möchte, in das finstere Herz der jungen Bundesrepublik, in so ein Kapitel, das vielen gar nicht so bewusst sein dürfte und mir auch ehrlich gesagt nicht so war. Denn in dieser Zeit, in dieser Nachkriegszeit, wurde ja auch noch ermittelt gegen Nazi-Verbrecher. Aber nicht so, dass es selbstverständlich war, so wie man sich das heute vorstellt. Hey, wir waren in der Demokratie und dann wird man natürlich Verbrechen nachgehen aus der Nazi-Zeit. Nee, das war schon ein Kampf, der da geführt werden musste. Und den erlebte vor allem Fritz Bauer, der Generalstaatsanwalt aus Hessen, der unter anderem auch bei der Verhaftung von Adolf Eichmann mitgewirkt hat und der mal über seine Arbeit sagte, wenn ich mein Büro verlasse, betrete ich feindliches Ausland. Und ich finde, es gehört zu den großen Leistungen eurer Regie, dass ihr dieses Gefühl dem Spieler vermittelt, wenn er in die Haut der jungen Staatsanwältin schlüpft, weil irgendwann findet sie auf ihrem Schreibtisch zum Beispiel auch einen Drohbrief von Neonazis. Und plötzlich, und das ist so die Leistung, in diesem Moment schleicht sich auch die aktuelle Gegenwart, die politische, natürlich in den Spieler hinein, weil man in der Rolle von Esther plötzlich doppelt spürt, okay, sie hat da Probleme mit den Leuten, denen das gar nicht gefällt, dass sie alte Nazi-Verbrecher sucht. Gleichzeitig hat man eben das Gefühl, dass diese Demokratie eben, ja, dass die lange Zeit eben auch noch an diesen Strukturen zu kämpfen hatte und bedroht wurde. Also das ist schon eine große Leistung, dass man dieses Atmosphärische innerhalb des Spieldesigns übertragen kann auf eine gewisse gegenwärtige politische Atmosphäre. Und ich hätte nicht gedacht, dass euch das so gut gelingt. Also dass es doch trockener ist, ein bisschen pädagogischer tatsächlich. Und so entsteht eben ein Krimi- und Abenteuerflair. Das ist eigentlich das, was ich an Adventures mag, wenn die mir über die Lösung der Rätsel hinaus eben noch so eine Atmosphäre vermitteln. Also von daher ganz großes Lob auch dafür, dass ihr den Fritz Bauer, der ja von 1903 bis 1968 aktiv war und sehr viel geleistet hat, was die deutsche Justiz angeht und so weiter, dass ihr diese historische Figur so populär macht damit. Das finde ich, da auch nochmal Gratulation dazu.
Ja, vielen Dank. Ja, das war auch das Ziel. Also schon auch. Also wir hatten erst die Idee, ein Spiel über diese NS-Aufarbeitung zu machen, und dann sind wir dazu gekommen, dass wir halt, dann stößt man zwangsläufig auf Fritz Bauer. Und das war dann eben auch nochmal so eine Entscheidung zu sagen, ja, okay, dann nehmen wir den jetzt auch rein. Wir gehen jetzt den ganzen Weg. Wir machen jetzt nicht nur jemanden, der so war, als ob Fritz Bauer, sondern wir nehmen Fritz Bauer als Akteur mit rein, weil der einfach auch so wichtig und cool ist und einfach Leute gar nicht genug über Fritz Bauer wissen dürfen. So.
Und was ich gut finde, ist, dass ihr in der Inszenierung eben auch auf Comic-Elemente zurückgreift und auf Flashbacks. Also das ist schon eine gewisse Vielfalt, die man da spürt. Und wenn man das Spiel erlebt, kommt man in einen angenehmen Flow der Erzählweise. Aber das ist natürlich nur die Kirsche auf der Sahne. Also diese Atmosphäre, mit der ich jetzt nicht gerechnet habe und so weiter. Denn die reine Spielmechanik von The Darkest Files, die hat mir auch im Kontext des Wettbewerbs gut gefallen. Denn ich habe in meinen letzten Rezensionen von zum Beispiel Alan Wake 2, das ist ja natürlich eine ganz andere Hausnummer, das ist AAA und so weiter, aber da gibt's ja auch eine Ermittlung und eine FBI-Pinwand. Insofern hat es auch detektivische Ansätze, die da aber komplett oberflächlich waren. Also man musste im Grunde an dieser FBI-Pinwand von Alan Wake nicht nachdenken. Und dann habe ich ein anderes Detektivabenteuer rezensiert, das hieß Nobody Wants to Die. Auch da gab es die Vorgabe, Verbrechen aufzuklären, Hinweise und Indizien zu sammeln und die dann zusammen zu entschlüsseln. Das war schon ein Ticken besser als in Alan Wake 2, aber letztlich auch immer Schema F. Und hier habt ihr, was die investigative Recherche angeht, eben ein Adventure entwickelt, das kein No-Brainer ist. Und mir hat sehr gefallen, dass man sich da auch mal vertun kann. Schon im ersten Fall, als es um einen Mord geht aus dieser Zeit und es drei Verdächtige gibt, habe ich zum Beispiel gedacht, dass der eine von den dreien gar nicht beteiligt war aktiv, sondern dass die beiden anderen denen in die Pfanne hauen wollten. Und dann geht man irgendwann vor Gericht, wie bei Ace Attorney, Phoenix Wright, und muss als Highlight dramaturgisches, sage ich mal, den Richter überzeugen von seinen Hinweisen. Und da habe ich gemerkt, hey, jetzt gab's ja keine komplette Verurteilung, ich habe mich irgendwo vertan. Also man kann auch Fehler machen, das habt ihr als Teil des Spieldesigns integriert, ne?
Ja, das war mir total wichtig, weil das war was, womit ich bei dem Genre Adventure immer sehr hadere. Das gibt halt diesen Weg, den die Designer dir vorschreiben, und wenn du den nicht genauso gehst, dann kommt das ganze Spiel zum Fullstop und es geht nicht weiter. Und das wollten wir auf keinen Fall. Ich habe immer gesagt, das Spiel muss weitergehen, auch wenn ich falsch liege. So, und dann habe ich eben, es ist natürlich trotzdem so, dass wir, also das lässt sich mit Adventure nicht vermeiden, dass wir eine bestimmte Lösung im Kopf haben und dass manchmal Leute die nicht finden oder das nicht nachvollziehen können, warum wir das jetzt logisch finden. Aber zumindest kannst du trotzdem mit deiner falschen Theorie vor Gericht gehen und es geht dann im Prinzip weiter, und dann kannst du dich eben entscheiden, versuche ich es nochmal neu oder nehme ich das jetzt so hin und spiele weiter.
Aber diese Tatsache, dass die Anwälte der Beschuldigten dann diese Widersprüche auch aufdecken und darauf rumreiten und man nicht das optimale Urteil rausholen kann, die hat mich eigentlich richtig motiviert. Hinzu kommt, dass bei dieser Recherche, dass ihr ja so ein bisschen das Aktenwühlen simuliert, also nicht nur, dass man vergilbtes Papier sieht und Schreibmaschinenschrift und sowas, sondern dass man eine richtige Mappe hat mit Aktenzeichen, dass die verschiedene Kapitel hat und dass man nicht nur aufmerksam lesen muss, um sich ein Bild zu verschaffen, sondern dass man da auch Lesezeichen hinterlassen kann und einzelne Absätze und Zeilen markieren kann. Und das sind dann auch so direkte Bezüge, die dann relevant sind für die Schlussfolgerung. Und jetzt komme ich zu Alan Wake und zu der FBI-Pinwand, die man dann an der Recherchewand im eigenen Büro so ein bisschen nutzen muss für die Beweisführung. Also es ist schon eine investigative Handarbeit, und die hat mir gut gefallen. Jetzt frage ich dich mal, gab es da für euch eine Inspiration oder habt ihr euch gedacht, hey, wir wollen das hier mal so ein bisschen Richtung Simulation bringen?
Also wir haben alles gespielt oder sehr viel, was es in die Richtung gibt. Also Obra Dinn war eine große Inspiration für dieses Zurückgehen auch in diese Erinnerungen und generell überhaupt First Person zu gehen. Golden Idol haben wir uns angeguckt, die Sherlock Holmes Games haben wir uns angeguckt. Wir haben uns auch viel angeguckt, was es da an Brettspielen und so weiter gibt. Ich kann es dir nicht mehr genau sagen. Also es war ja auch sehr viel Iteration dabei. Es hat sehr lange gedauert, bis wir da angekommen sind, wo das Spiel jetzt ist. Auch mit viel, auch viel mit Beta-Testing. Wir haben viel mit wir haben viele Leute rangeholt. Das ist halt so schwierig mit so einem Spiel, wenn die Leute das einmal getestet haben, dann kannst du die im Prinzip nicht nochmal zum Test einladen, weil die ja die Lösung kennen. Also sind verschiedene Dinge zusammengekommen. Dieses, dass man alles markieren können soll und auch sich selber sozusagen, also man kann ja nicht wirklich Notizen machen, aber man kann ja zumindest Bookmarks hinterlassen und Ausrufezeichen und Fragezeichen und 1, 2, 3. Das war auch alles ganz wichtig, weil wir schon gemerkt haben, okay, dieses Spiel richtet sich schon an Leute, die, also das geht ja nicht anders, die mit Text was anfangen können. Und dann willst du denen auch die Möglichkeit geben, mit diesem Text zu interagieren und da ihre eigenen Spuren zu hinterlassen und ihre Gedanken abbilden zu können im Game.
Ja, das ist auf jeden Fall ein Grund für die Motivation, da weiterzumachen bei den Fällen. Hinzu kommt ja, dass ihr den kompletten Tathergang dann anhand so einer Blaupause eines Grundrisses simuliert. Also da kann man in mehreren Schritten, bevor man vor Gericht geht und den Fall letztlich verteidigen muss, beziehungsweise den Richter überzeugen muss, da kann man die Bewegung zum Beispiel der Täter, ihre Aktion und Reaktion, die kann man abspielen in so einer kleinen Simulation. Auch das, finde ich, ist eine tolle Idee. Vor allem, weil das eben auch nicht die Wahrheit letztlich ist, sondern erstmal eine Variante. Von der man dann erstmal die anderen überzeugen muss mit Beweisen. Und was ich innerhalb der Dialoge mit den Beschuldigten richtig gut fand. Also man verhört dann auch die möglichen Täter, lädt sie ein und dann entsteht eben auch kein robotisches Gespräch, wie man sich das jetzt so vorstellt, sondern auf der einen Seite wird Esther als Frau wahrgenommen und auch als solche ja so ein bisschen lächerlich gemacht von einigen Zeugen. Also man bekommt auch so ein Bild des der konservativen 50er, 60er Jahre, sage ich mal, wo die Leute vielleicht nicht gewohnt waren, dass eine Staatsanwältin aktiv ist. Und gleichzeitig ist es natürlich so, dass man die unterschiedlichen Charaktere bemerkt, dass die Leute versuchen, sich rauszureden oder in Widersprüche verzetteln. Und dann kann man sie mit etwas Zeitdruck unterbrechen und genau darauf aufmerksam machen. Das heißt, wenn einem jetzt was auffällt, kann man sagen, hey, stopp, da muss ich mal nachhaken. Aber in dem Moment ist das auch kein No-Brainer, sondern man muss schon seinen Hinweis oder Indiz, vielleicht aus der Akte, vielleicht eine Aussage eines anderen Zeugen, die muss man quasi zur Konfrontation nutzen. Das hat mir auch gut gefallen. Also von daher Hut ab, das habt ihr wirklich auf eine vielfältige Art, auch auf dieser rein spielmechanisch-investigativen Ebene gut gemacht.
Vielen Dank.
Jetzt habt ihr allerdings für all die, die diese komplexe Variante vielleicht nicht so mögen, habt ihr auch einen sogenannten Story-Modus dabei, so dass man das Ganze ohne diese tiefere Recherche lösen kann, den ich allerdings natürlich nicht empfehlen möchte.
Ja, also wir haben ganz viele Einstellungsmöglichkeiten und wir haben jetzt tatsächlich auch am Anfang der Woche nochmal einen Patch hinterhergeschoben, in dem wir einen dritten Schwierigkeitsgrad eingeführt haben, einen vorgegebenen. Weil wir so ein bisschen aus der Betriebsblindheit heraus, wir hatten halt diesen Story-Modus, was der Easy-Mode ist, den du nicht empfiehlst. Und wir hatten den Investigator-Mode, den du gespielt hast, den wir immer als Hard-Mode designt hatten. Also der war immer, da haben wir immer gesagt, okay, der muss schwer sein, der muss richtig, da müssen sich die Leute, weil wir halt auch immer Feedback hatten von Leuten wie dir, die gesagt haben, ich möchte aber, dass es richtig, ich möchte mir richtig die Zähne daran ausbeißen können. Und die Leute, die allermeisten Leute haben eben diesen Investigator-Modus gespielt und nicht den Easy-Modus und dann aber sich hatten dann aber große Schwierigkeiten.
Ach, das gibt's doch nicht.
Und dann haben wir gesagt, okay, vielleicht sollten wir, weil natürlich, wenn man nur zwei Schwierigkeitsgrade hat, dann rechnen die Leute vielleicht nicht damit, dass das eine leicht und das andere schwer ist, richtig schwer. Und deswegen haben wir jetzt noch so einen dazwischen geschoben, der so eine Mischung ist aus beidem, also indem man auch recherchieren muss und so weiter, aber indem man zum Beispiel nicht den genauen Absatz festlegen muss, auf den man sich bezieht in einem Dokument, sondern es reicht, wenn man das richtige Dokument hat. Solche Sachen.
Als so knifflig habe ich den Investigativmodus gar nicht empfunden, denn es gibt ja auch, ihr habt ja einige verzeihliche Momente darin, dass man zum Beispiel so Joker hat.
Ja.
Wenn man letztlich in der Verhandlung ist, dann kann man vor dem Richter, wenn man sich mal vertan hat oder nicht den richtigen Hinweis markiert oder veröffentlicht hat, dann kann man es nochmal versuchen, ne?
Ja.
Ich glaube sogar 3, 4 oder 5 Mal.
Also den gibt es auch nach wie vor. Der Modus ist ja nicht weg, aber es ist sozusagen noch einer dazwischen gerutscht, der klar macht, okay, hier darf man auch knobeln, aber es ist halt vielleicht nicht ganz schwer. Ja, also viele Leute fanden das sehr schwer. Es ist, wie gesagt, ich kann das nicht mehr beurteilen, wenn man da irgendwie 3,5 Jahre dran sitzt. Deswegen haben wir das jetzt noch mal ein bisschen abgemildert und auch noch mal zusätzliche Lösungswege auch ermöglicht, die wir bei Spielenden gesehen haben, wo wir gesehen haben, okay, eigentlich haben die recht, das ist, könnte man auch so argumentieren und dann erlauben wir das jetzt auch.
Ja, vielleicht, ich spiele ja eigentlich sehr gerne die kniffligen Rätsel, ja. Abenteuer und Puzzle-Adventure, also von The Talos Principle bis hin zu Lorelei and the Laser Eyes, die mag ich ganz gerne. Von daher hat mir das gut gefallen, dass ich da eben über die Atmosphäre hinaus diese anspruchsvolle Spielmechanik habe, die auch innerhalb des Genres, finde ich, einige kreative Zeichen setzen kann. Natürlich ist nicht alles komplett neu oder so, aber das ist heutzutage ohnehin fast unmöglich. Aber es ist eine erfrischende Vielfalt innerhalb der Ermittlung. Und hinzu kommt ja auch, wir hatten jetzt Fritz Bauer erwähnt, also den Staatsanwalt, den es tatsächlich gab und dem man auch in der ersten Szene begegnet, das fand ich auch sehr gut gemacht. Und der sagt ja zu der Esther Katz, der fragt sie ja, trauen Sie sich das wirklich zu? Und dann hat man die Möglichkeit zu antworten. Und ich finde, in diesen Dialogszenen lasst ihr auch noch genug Freiraum für eine gewisse Interpretation des Charakters. Man kann so oder so antworten. Das ist zwar nicht immer relevant, also es gibt nicht immer harte Konsequenzen oder so etwas, aber das vermittelt so ein bisschen Rollenspiel-Flair. Das soll aber nicht heißen, dass es hier um fiktive Fälle gibt, um das nochmal zu unterstreichen. Es geht um tatsächlich tatsächliche Nazi-Verbrechen, die ihr zusammen mit einer Historikerin recherchiert habt, ne?
Mit einem Historiker, ja. Also mit dem Gregor Holzinger aus Wien, wobei die Recherche überwiegend unsere war. Der Gregor hat eigentlich meistens nur nochmal Feedback gegeben oder gesagt, guck doch nochmal hier nach oder hier gibt es auch noch was. Die meisten, also wir hatten sehr viel mehr Fälle uns angeguckt und auch schon mal konzeptioniert, wie man die umsetzen könnte, als jetzt im Spiel sind. Im Spiel sind ja jetzt letztendlich nur zwei, die aber relativ groß sind. Und genau, aber wir haben überwiegend recherchiert in so einem niederländischen Archiv einer Stiftung, in der alle Urteile zu Morden, die während der NS-Zeit begangen wurden und dann in der Bundesrepublik oder in der DDR verhandelt wurden, liegen. Und da sind wir durchgegangen und haben gesucht nach Fällen, die wir umsetzen können. Also am Anfang war ja auch die Game-Mechanik noch gar nicht klar. Also ganz am Anfang war wirklich alles offen und wir haben sozusagen überlegt, okay, was für ein Fall fällt uns denn ins Auge, den wir erstens erzählenswert finden und zweitens, von dem wir denken, den kann man umsetzen in einem Spiel und das interessant machen. So. Und genau, das war das hat auch viel Zeit in Anspruch genommen, diese Fälle zu finden und dann entsprechend aufzubereiten.
Und ihr habt jetzt, glaube ich, 5 Jahre entwickelt, ne?
Ja, kommt ein bisschen drauf an, wie man zählt. Also nicht durchgehend 5 Jahre. Wir hatten das Konzept 2019, also noch, als wir noch an Through the Darkest of Times gearbeitet haben, eingereicht beim Medienboard damals in Berlin. Und Und dann war erstmal so ein kleines Team dran, während wir noch an Beholder und an anderen Sachen waren und hat schon angefangen, ein Konzept zu machen und Prototyp und so. Und das ging auch alles, war das, das frühe Spiel war eine ganz andere, hatte ein ganz anderes Konzept, ging in eine ganz andere Richtung. Das war eher so wie Through Darkest of Times, war so ein bisschen Strategiespiel mit einer Karte und man schickte so Ermittler los und so. Und es war halt auch viel mehr Visual Novel, also viel mehr Text mit Textbäumen. Und das war dann zum Beispiel sowas, wo wir dann eben irgendwann den radikalen Schnitt gegangen sind und gesagt haben, nee, wir machen das ganz anders. Wir machen das als First-Person-Spiel in einer 3D-Umgebung und gestalten es alles nochmal um. So,
das war auf jeden Fall eine gute Entscheidung. Das Einzige, wo ich mich gefragt habe, warum habt ihr es nicht drin, ist die deutsche Sprachausgabe. Es wird ja, man hat natürlich deutsche Texte und kann das alles gut lesen, aber gesprochen wird Englisch. Ne?
Ja, also das hat zwei Gründe. Eigentlich ist es einer, die hängen zusammen. Also das eine ist, wir sind zwar viel kleiner als Jager, aber auch wir sind ein internationales Team. Das wird auch immer gern vergessen. Bei uns sprechen nicht alle Personen im Team Deutsch. Zum Beispiel der Luca Zedder, der die meisten Sachen geschrieben hat, der spricht kein Deutsch, der spricht nur Englisch. Und das heißt, das Spiel wurde zunächst, und so machen wir das eigentlich immer bei unseren Spielen, wir entwickeln die zunächst auf Englisch. Es war ursprünglich, ich habe ja gesagt, und das ist ursprüngliche Konzept war eher so wie Through Darkest of Times, also mit so einem Strategieansatz und Visual Novel-Anteilen und dementsprechend war auch eigentlich keine Vollvertonung geplant, sondern eben auch ähnlich wie bei Through Darkest of Times vielleicht ein paar Cutscenes. Und der Rest wäre eben nur Text gewesen. Und dann sind wir aber dann haben wir diese Designänderung gemacht mit 3D und so. Und dann haben kurz vor der Gamescom 22 ein paar Leute aus dem Team, ich war im Urlaub, Sprachausgabe reingehackt mit eigenen Stimmen noch. Und ich kam zurück und sie haben gesagt, so hier, guck mal, ist viel besser jetzt. und dann hatten sie recht, es war viel besser, aber wir hatten halt kein Budget und auch keinen Prozess dafür. Und vor allem hatten wir auch zu dem Zeitpunkt einfach nur ein englisches Spiel. Es gab nur die englische Version, es gab ja noch gar keine deutsche Version, weil wir erstmal auf Englisch entwickeln. Und das Spiel war ja auch noch ganz lange in der Entwicklung. Und dann haben wir gesagt, okay, wir machen das irgendwie mit unseren Mitteln so, dass wir das voll vertonen. Deswegen sind ja auch viele Leute, also es sind professionelle Sprecher und Sprecherinnen drin, aber es sind aber nicht alle. Also zum Beispiel die Esther Katz selber, die wird gesprochen von unserer Sounddesignerin, von Almut.
Ja, hat sie gut gemacht.
Ja, hat sie super gemacht, macht sie fantastisch. Und der Fritz Bauer ist Wolfgang Walk, den kennt man vielleicht
ach,
auch.
Ach, das so ist als, der Wolfgang, den hatte ich schon
mal gespielt. Das ist der Wolfgang,
genau. Gibt's doch gar nicht, dass genau. Mir das nicht aufgefallen ist.
Also du siehst, wir haben Indie-Style genommen, was wir kriegen konnten und was wir irgendwie bezahlen konnten. Und dementsprechend war halt erstmal nur eine Sprachausgabe drin, weil wir halt auch nicht die alten Sachen wegwerfen konnten und so. Ich höre natürlich, also ich verstehe natürlich das Bedürfnis ich kann das gar nicht abschließend bewerten, ob es vielleicht besser gewesen wäre, das von vornherein auf Deutsch zu machen. Aber dann hätte ich zum Beispiel was hätte ich mit unserem Autoren gemacht? Ja, dann hätten wir immer in Echtzeit übersetzen müssen. Das wäre schwierig geworden.
Also ich kann es nachvollziehen und es ist ja zumindest ist es trotzdem mein Spiel des Monats März geworden.
Ja, genau. Ich möchte sehr gerne irgendwann nochmal eine deutsche Version machen, wenn sich das irgendwie ergibt, wenn wir das irgendwie stemmen können. Aber es ist natürlich auch wiederum so, wenn ich jetzt eine deutsche Version machen würde von dem, was da ist, und wir würden uns jetzt zum Beispiel entscheiden, noch zusätzlich einen Fall oder Fälle als DLC zu machen oder die irgendwie ins Spiel zu integrieren, dann müsste ich die ja auch wieder gleich in beiden Sprachen machen, was wieder die Latte sehr viel höher hängt. Deswegen meine persönliche Prioritäten wären erst noch mehr Umfang vielleicht und dann noch eine weitere Sprache. So.
Also ich denke, ihr habt das schon sehr gut gemacht und das ist so ein nice to have. Und vielleicht die Frage, die sich manche stellen, die eben gar nicht so im Kopf haben, dass ihr A, ein internationales Studio seid und B, auch im Entwicklungsprozess von Anfang an auf Englisch setzt. Abschließende Frage an dich. Wollt ihr diesem Pfad denn treu bleiben und im Genre der Adventure weiter aktiv sein?
Ja, also prinzipiell sehr gerne. Also wir sind echt ziemlich happy damit, was aus The Darkest Files geworden ist. Und wir finden auch, dass man, ja, also uns geht's da eigentlich ähnlich wie dir. Wir finden auch, die Mechaniken sind ganz gut gelungen und dass man damit durchaus noch mehr machen kann. Mal schauen. Also ich halte das für durchaus denkbar. Es wäre mal was Neues. Wir haben bis jetzt immer das Genre gewechselt. Ich fände es ja eigentlich mal ganz cool, wenn wir mal irgendwie zweimal miteinander was Ähnliches machen, was dann irgendwie auch darauf aufbaut, was wir vorher entwickelt haben.
Ja, weil bisher wirkte das so im Rückblick, wenn ich auf eure Spiele wieder schaue, immer recht experimentell. Es hatte immer, zwar der Vorteil ist, das hat vielleicht so eine gewisse Frische, auch für das Team, ja, dass man mal was anderes versucht. Und man muss natürlich ein bisschen experimentieren. Aber ich finde tatsächlich, dass das jetzt ein spielmechanisch, atmosphärisch gutes Fundament ist, um darauf aufzubauen. Denn natürlich könnte man da on top noch an der einen oder anderen Stelle etwas machen, um das Ganze noch ein bisschen dichter zu gestalten, sage ich mal. Und es würden sich ja zig mögliche Themen ergeben. Also von daher, ich würde mich freuen, wenn ihr diesem Adventure aus der Ego-Sicht, wenn ihr dem so ein bisschen treu bleibt und das Investigative da noch ein bisschen vertieft. Ja,
ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja. Ich nehme das so mal mit zum Team. Ich sehe das tatsächlich ähnlich wie du. Ich finde das auch ziemlich gut.
Jetzt vielleicht als allerletzte Frage. Du hast ja gesagt, ihr wurdet vom Medienboard Brandenburg unterstützt, ne?
Ja.
Wie ist da die aktuelle Situation eigentlich für Studios? Wie würdest du das einschätzen? Man hat ja in den letzten Jahren eher das Gefühl gehabt, dass es eben immer kniffliger wird und dass man selbst mit einem Erfolg im Rücken, jetzt seid ihr als Studio, gehört ihr 2018 gegründet, 7 Jahre seid ihr dabei, also ihr habt schon einige Erfahrungen, zumal du ja auch eben aus der Entwicklung kommst. Aber bei manchen ist es halt so, da kann selbst eine gute Veröffentlichung, die schützt nicht davor, dass es danach zu Ende geht, ne?
Ja, also das war aber, also die Zeiten sind natürlich extrem rau, also so schlimm mit, also so vielen Entlassungen und so viel Schließungen habe ich tatsächlich noch nicht erlebt wie jetzt. Aber grundsätzlich war das schon immer so. Also ich habe so einen Hintergrund, und vielleicht hat uns das auch geholfen, die letzten 7 Jahre zu überleben, dass ich mich eigentlich nie darauf verlassen habe, dass wir jetzt mit unserem kommenden Spiel den großen Durchbruch haben werden und davon irgendwie mehrere Jahre weitermachen können, sondern ich habe immer geguckt, dass wir direkt ein Anschlussprojekt haben. Und das ist, weil das auch meine Erfahrung war aus den Studios, wo ich vorher gearbeitet habe. Also wenn die Studios schließen mussten, dann in der Regel lag das nie daran, dass jetzt das aktuelle Spiel nicht gut gewesen wäre, sondern immer daran, dass es eben kein Anschlussprojekt gab. Und das war oft eben sehr unabhängig von der Qualität und dem Erfolg des veröffentlichten Titels. So. Und man sieht es ja vielleicht auch daran, dass wir The Darkest Files schon gepitcht und eingereicht haben, als wir noch an Through the Darkest of Times gearbeitet haben. Und so haben wir es bis jetzt immer gehalten und das hat uns geholfen. Grundsätzlich ist natürlich, die Zeiten sind rau und also was jetzt überhaupt passiert mit dieser aktuellen Krise und mit USA und ist vollkommen, also traue mich nicht zu irgendeiner Vorhersage. Ich kann überhaupt noch nicht abschätzen, was das bedeutet.
Ja, man muss immer in dieser Entwicklungsschleife bleiben, ne?
Ja.
Das hat natürlich Vor- und Nachteile. Man muss es gut planen. Man braucht ein richtig gutes Projektmanagement. Und das kann sich auf der emotionalen Ebene, kann man sich fühlen wie so im Hamsterrad.
Ja. Ja, nur, aber es ist halt, also ich sehe halt aber auch immer Computerspiele, also ja, ist auch was, es ist auch Kunst dabei, aber ich habe das immer auch gesehen, einfach als Handwerk und Arbeit. Ja, und wenn du einen Handwerkbetrieb hast, dann musst du auch gucken, dass du Aufträge hast. Mhm. So, sonst hast du halt nichts zu tun, sonst hast du halt keine Einnahmen.
Ja, aber ich denke mal, euer kommendes Projekt habt ihr noch nicht enthüllt und das wirst du in diesem Podcast auch nicht machen.
Also es gibt eins auf jeden Fall, das schon bekannt ist. Wir entwickeln für die Bundeszentrale für politische Bildung ein Spiel rund um den deutschen Herbst und die RAF.
Ah.
Ja, mhm. Das ist schon bekannt. Daran arbeiten wir auch schon. Und ja, da wird es mehr drüber geben. Aber mehr kann ich im Moment noch nicht verraten.
Also darfst du nicht sagen, ob es eher Serious Game oder doch ein Adventure in Ego-Sicht wird.
Wer weiß.
Okay. Alles klar. Ja, also Jörg, vielen Dank, dass du da warst. Das war ein sehr schönes Gespräch.
Ja, fand ich auch. Vielen Dank, dass ich hier sein durfte.
Ich wünsche dir und deinem Team alles Gute und The Darkest Files viel Erfolg, vor allem auch unter jungen Spielern. Ich hoffe, für euch war dieses Gespräch auch einigermaßen interessant und wünsche euch wie immer lange Spielzeit und angenehme Bosse. Bis demnächst.